Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute den Harald Thiel eingeladen. Er ist kaufmännischer Vorstand der Stephanus-Stiftung. Und wir haben eine ganze Menge zu bereden heute, denn es geht um Pflegeplattformen. Wie schwierig ist es, sowas auch ja in der Fläche zu integrieren? Wir sprechen über die Infrastruktur bei der Stephanus-Stiftung. Aber bevor wir damit anfangen, Harald, schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo Christoph. Ja, schön, dass wir uns auch mal in diesem Format treffen. Ansonsten trifft man sich ja auf dem einen oder anderen Event, auf Messen. Und ist ja doch spannend, dass man mit wem man so ins Gespräch kommt. Ne? Und da habe ich ja so den Eindruck, es treffen sich auch meistens die, die was verändern wollen. Ja, ich bin schon fast 60 Jahre und jetzt in dieser Branche, in der Sozialbranche seit 27 Jahren. Angefangen habe ich eigentlich mal im öffentlichen Dienst, habe Sozialraumplanung gemacht, war auf der anderen Seite. Und man hat mich irgendwann gefragt, ob ich die Seiten wechseln möchte. Das habe ich gemacht vor 27 Jahren. War dann sehr lange in einem diakonischen Unternehmen in Hessen tätig, Schwerpunkt Eingliederungshilfe. Und habe dort den Übergang auch von dem Selbstkostendeckungsprinzip in die prospektive Entgeltgestaltung mitbekommen. Das war ja damals auch ein echter Switch und Umdenken. Und bin jetzt seit über 12 Jahren bei Stephanus Stiftung tätig. Eben ein Unternehmen mit 4.500 Mitarbeitenden und davon entfallen ungefähr 35% unseres Leistungsvolumens auf den Bereich der Pflege.
Echt eine große Verantwortung, die Sie da tragen. Und ich war sehr erstaunt im Vorgespräch, auch wie viel Sie bereits heute, wie viel du bereits heute in das Thema Infrastruktur investierst. Also wenn man auch mal nach Digitalisierung Stephanus googelt, kommt man relativ schnell zum Beispiel auch auf die Stephanus Cloud. Was hat denn damit auf sich?
Also wir haben auch eine Digitalisierungsstrategie. Als das Thema Industrie 4.0 aufkam, haben wir uns auch mal zusammengesetzt und haben gesagt, was bedeutet denn Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 für das Thema Digitalisierung. Und das war eigentlich ein ganz spannender Prozess, weil viele tatsächlich erstmal auch die Assoziation hatten, es geht darum, analoge Verbindungen in digitale Verbindungen umzuwandeln. Und deswegen war eigentlich ganz schön Industrie 4.0. Dort ist dann beschrieben vom Wirtschaftsministerium, das ist, wenn Waren digital gesteuert werden, Warenströme weltweit, Bedarfe im Blick behalten werden. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dann eine Strategie gegeben und sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir erstmal, wenn wir digitalisieren wollen, zunächst erstmal die Prozesse, die Unterstützungsprozesse und Steuerungsprozesse uns anschauen und nicht sofort in die Geschäftsprozesse reingehen und insbesondere nicht sofort, wo es um den Kontakt zu Menschen geht. Das finde ich auch richtig und glaube, dass wir dort noch viel, viel mehr schauen können. Und in diesem Kontext haben wir natürlich auch überlegt, wie sieht dafür die richtige Infrastruktur aus? Wie können wir mit allen unseren Angeboten und Häusern, das sind so 130 in Berlin und Brandenburg, kommunizieren? Wie können wir Dokumente teilen? Und haben uns dann vor Corona, muss ich immer dazu sagen, also wir sind vor Corona haben wir uns entschieden, in die Cloud zu gehen. Bevor wir das getan haben, haben wir natürlich nicht so ganz leichtfertig und blauäugig gemacht, weil das Thema Cloud Acts war ja in aller Munde und in Amerika kann man keine Daten speichern. Insofern hatten wir, ich glaube, es war das Jahr 2018, Statista mal gefragt, ne, die Plattform, die wir alle kennen, wenn es um Informationen geht. Aber die kann man ja auch noch mal ein bisschen mehr fragen. Also man kann einmal sich die Grafik anschauen, aber die sind eben auch dafür da, Markterhebungen zu machen. Kann ich vielleicht nachher auch noch erzählen, wo wir auch noch eine Plattform mit Statista entwickelt haben. Die haben uns gesagt, ja, es wird eine Cloud-Lösung geben, in der Gesundheitsdaten gespeichert werden können. Und wir haben dann verschiedene Programme abgeglichen, einmal die Google Suite, aber haben uns dann letztendlich für Microsoft entschieden und sind dann oder gehen immer noch den Weg, konsequent in die Cloud zu gehen. Mittlerweile sind alle unsere Mitarbeitende über SharePoint verbunden. Alle unsere Mitarbeitende nutzen Teams. Für uns war auch, ich sag mal, mit Beginn von Corona das Thema Kommunikation keine Herausforderung. Wir hatten die Lösung schon. Die größte Herausforderung war der Zeitpunkt, dürfen wir Teams schon nutzen, weil das Thema Datenschutz auf einmal natürlich im Raum stand. Wir als Vorstand haben dann gesagt, naja, natürlich nutzen wir das in dieser Krisensituation. Und so gehen wir eben konsequent den Weg der Plattform, was eben viele Möglichkeiten hat. Früher musste man Laufwerke schaffen. Teams haben angerufen, ich brauche jetzt mal ein Laufwerk, ich will eine Weihnachtsfeier organisieren. Ja, wie können wir Daten austauschen? Wie können wir kommunizieren, wenn der eine in Berlin sitzt, die anderen sitzen alle in Brandenburg? Und das funktioniert gut. Ne? Also jetzt haben wir natürlich das nächste Problem. Wenn jetzt die Kommunikation, unsere ganzen Daten, die sind sicher, dort entstehen Teams, wir bauen dort eben auch unsere interne Kommunikation darauf auf, aber noch nicht alle Produkte, die wir nutzen, sind cloudfähig. Ja. Und da kommt man dann zu dem nächsten Problem.
Ja. Haben Sie Beispiele für Produkte, die heute noch nicht cloudfähig sind, die da Probleme machen, angeschlossen werden an die restliche Infrastruktur?
Ich glaube, da muss man immer noch mal differenzieren, was so Cloud meint. Ne? Sind wir echt die Cloud oder reden wir über On-Prem-Lösungen, wo wir Rechenzentren woanders stehen haben? Ich will hier jetzt keine Produkte Bashing betreiben. Es gibt wenige in unserer Branche, die wirklich so echt in die Cloud reinpassen. Und da geht es ja dann auch um diesen API-Standard. Das heißt, in welchem Datenformat sind die Daten verfügbar? Wie ist die Programmiersprache? Und man sieht das ja so ein bisschen vielleicht, wenn man sich, die Google Suite anschaut. Die sind ziemlich weit vorne. Microsoft hat dort die letzten Jahre auch massiv aufgeholt. Und auch, wir gehen, im Rechnungswesen, im Finance-Bereich, ERP-Bereich. Dort sieht man ja auch, dass SAP in den letzten Jahren erst diesen Weg gegangen ist, in die Cloud zu gehen. Da sind, glaube ich, viele meiner KollegInnen gerade dabei, dort eine Umstellung zu machen. Wir haben uns von der Umstellung für Microsoft D365 Finance entschieden. Eben auch ein Produkt, was schon die Philosophie hat, in der Cloud zu sein. Also wir können gar nicht anders. Ne? Wir könnten gar nicht jetzt dieses Produkt bei uns in unserem Rechenzentrum hosten. Das funktioniert nur in der Cloud und dadurch profitieren wir natürlich von allen Entwicklungen, die an den Produkten stattfindet. Wir können gar nicht sagen, wir nutzen manche Dinge nicht. Und da muss man schauen, und das ist jetzt die Herausforderung, ne? Wenn man an ein ERP-System denkt, ist das ja mehr als Rechnungswesen. Ne? Wir betrachten das bei uns als Finanzplattform und versuchen jetzt nach und nach alle anderen Anwendungen anzubinden und sozusagen neben den reinen Euro-Werten, eben wie ich es immer nenne, auch alle logistischen Daten zusammenzubringen. Ne? Wir haben auch die Philosophie, wenn man an Plattform denkt, ne, um was geht's dort? Sehen dahinter viele ja immer nur Amazon und sagen, das sind die, die alle anderen verdrängen. Aber ich glaube, die Idee von Plattform ist ja das Thema Share Economy. Ne? Dass man Informationen teilen kann, ne, so eine Plattform koordiniert. Und wenn man im Unternehmen das so denkt, kommt man natürlich auch sehr schnell dahin, dass so eine Finanzplattform eben nicht nur fürs Rechnungswesen ist, sondern gesamte Unternehmen. Das ist spannend, aber auch herausfordernd, weil hat man Schnittstellen? Wie verbinden wir letztendlich alltägliche Themen auf einmal mit den Prozessen, wenn eben eine einrichtungsleitende, verantwortliche Person sagt, ich möchte mir mal meine offenen Posten anschauen, wird das hoffentlich, noch ist es nicht Realität, aber ich hoffe, dass es in 2026 Realität ist, wir arbeiten dran, einfach von ihrem normalen Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen, ich möchte mal sehen, wie sehen meine offenen Posten aus, ne? Weil es komplett in diese Microsoft integriert ist und von der Plattform ist von überall verbunden ist. Das ist ein Beispiel, was so eine Plattform eben leisten kann, dass viele zugreifen können, Informationen bereitstellen, ohne dass ich zwingend Fachmann im Rechnungswesen sein muss.
Um mal einen Eindruck für die zeitliche Schiene zu bekommen, wann habt ihr angefangen, Microsoft D365 Finance, 365 Finance einzuführen?
Ja, das ist leider ein schwieriges Thema. Hängt auch mit Datenschutz zusammen, weil auch Microsoft ist auch ein schwieriger Partner. Ich will jetzt gar kein Microsoft, ich glaube, die Lösungen sind toll, aber als Partner ist es zum Teil herausfordernd, weil Microsoft immer den internationalen Markt im Blick hat. Wir haben tatsächlich angefangen 2020, ja, haben dann aber ein System sozusagen von der Grundinstallation einen Wechsel vornehmen müssen und auch ein Wechsel des Partners, so dass wir bis 2025 alle unseren, ich sag mal, alle Firmen, die nicht die Geschäftsprozesse im Fokus haben, in Microsoft 365 Finance haben werden. Und ab 1.1.2026 sind wir dann mit dem gesamten Konzern, so die Planung in Microsoft 365.
Ja, das ist natürlich ein ganz schönes Mammutprojekt, ne? Also wenn ich jetzt mal schaue, also wahrscheinlich finanzielle und zeitliche Ressourcen fließt da irgendwas rein. Aber natürlich, wenn es dann funktioniert, ist der Benefit für die gesamte Stiftung natürlich riesig, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ihr habt eine zentrale Plattform, die ganzen Informationen, die relevant sind, um Entscheidungen zu treffen, fließen an einen zentralen Ort und die können dann mit einer gewissen Hierarchie eben auch geöffnet werden, von Vorstand bis hin zur Einrichtungsleitung, bis hin vielleicht sogar noch Ebenen darunter. Das ist ja also dann auch viel wert. Ich glaube, die wenigsten Pflegeunternehmen bilden das ja heute schon so ab. Also da seid ihr ja mit 2026 auf einem richtig guten Weg.
Ja, aber es ist trotzdem schmerzlich. Also es schmerzt schon, aber es ist eben tatsächlich herausfordernd, die eigenen Mitarbeitenden alle mitzunehmen. Ne? Es gibt immer einen Kern, die das natürlich möchten. Aber auch natürlich mit den Softwarepartnern so zusammenzubekommen, dass es funktioniert. Ne? Weil jeder sagt, ja, wir können das. Aber es funktioniert nicht wirklich, ne? Zum Beispiel. Und da muss man ja auch schauen, dass die Lösungen natürlich für uns noch nicht fertig sind, ne? Da würde ich mir ja eigentlich auch wünschen in unserer Branche, dass wir auch eine Plattform schaffen, wo wir darüber nachdenken, okay, was ist denn die richtige Software, ne? Aber jeder baut seine eigene Installation und wir teilen dort nicht wirklich Wissen. Und die Anbieter haben auch gar kein Interesse, das zu teilen. Weil natürlich, die verdienen ja nicht mit den Produkten, sondern die verdienen letztendlich mit den Dienstleistungen. Und wir machen immer ein Projekt daraus. Und ich sage, ich möchte eigentlich gar kein Projekt, ich möchte eine Lösung. Ja, und dafür braucht man eigentlich auch eine Plattform. Wir in der Diakonie fangen zumindest jetzt mal gerade an, darüber nachzudenken. Wie kann sowas gelingen? Wo können wir voneinander lernen? Zum Beispiel haben wir auch, ich sag mal, Loga 3, ne? Das ist so eine HR-Plattform. Dort zumindest haben wir angefangen, mit einigen zu kooperieren, wo wir nicht jede Entwicklung selbst machen. Aber das ist auch so etwas, ne? Wo auf einmal die Leute vor Ort direkt Zugriff haben auf die Personaldaten. Ne? Das war für die Personalabteilung gar nicht einfach, weil früher mussten die immer angerufen werden, wenn jemand in die Personalakte schauen wollte. Heute können die Kolleginnen einfach reinschauen, ne? Und dort arbeitet natürlich auch daran, noch mehr, ja, ich sag mal, die Prozesse so abzubilden und so auch IT-mäßig abzubilden, dass die Kolleginnen vor Ort, die Entscheidungen treffen, auch auf das System zugreifen können, ne? Gleichzeitig setzt das hohe Standardisierung voraus, ne? Das ist vielleicht auch etwas, was Plattform mit sich bringt. Und die spannende Frage ist, wie viel Plattform, das ist vielleicht mir nochmal wichtig, auch nochmal zu sagen, es gibt ja nicht die Plattform, ne, sondern wir haben ja verschiedene Plattformen und wie verbinden wir die?
Ja, ich sag mal, wenn wir einen einheitlichen Standard hätten, wie man die verbindet, dann wäre das ja auch gar kein Problem, wenn es verschiedene Plattformen gibt. Also solange der Informationsaustausch gewährleistet ist, ich sag mal, who cares, ne? Aber ich sag mal, im amerikanischen Raum, gerade wenn man sich einfach mal außerhalb der Pflegesoftware anschaut, ist es ja in vielen Bereichen heute schon absoluter Standard. Da traut man sich ja nicht mal mehr mit einer gut dokumentierten, offenen API an den Markt zu gehen, weil man genau weiß, okay, dann fliegt man im Zweifel direkt an der ersten Runde raus. Daher mal die Gegenfrage an dich, müssten nicht eigentlich die Träger, zum Beispiel auch die Gesamtheit der diakonischen Träger, da mehr Druck machen bei den Softwareanbietern? Weil am Ende des Tages ist ja auch immer ein Nachfragethema. Wenn man jetzt sagt, okay, Man entscheidet sich jetzt aufgrund fehlender Schnittstellen wirklich gegen so eine Lösung, dann tut es ja irgendwann auch bei den Softwareanbietern im Portemonnaie weh.
Klar, aber es gibt ja keinen echten Markt, weil es gibt tatsächlich nur 2, 3 Anbieter, wenn wir ehrlich sind, die den Markt dominieren. Und das muss ich auch selbstkritisch sagen, dass wir ja auch noch nicht bereit sind, uns so stark abzustimmen. Ne? Also auch Logatei, schönes Beispiel. Ne? Ich rede dort viel, ich sag mal, in unserem Vertrag mit P&I haben wir die Formulierung, dass P&I uns unterstützen muss, eine User Group Soziales einzurichten. Es gab einmal ein Treffen, ich glaube, da waren aber nur 5 oder 6 andere Nutzer anwesend. Ist aber auch etwas, was im amerikanischen Bereich sehr verbreitet ist, diese User Groups. Uns gelingt es scheinbar nicht, aber vielleicht ist ja jetzt gerade so eine Zeit, wo der wirtschaftliche Druck auch höher wird, was dann dazu letztendlich führen wird. Weil wenn man das Thema eben Plattform betrachtet, sind ja solche Arbeitsgemeinschaften vielleicht auch Plattformen. Und wenn man dann weiß, aha, da geht es nicht um Verkaufen, sondern es geht um Wissen teilen, weil es aus der Share-Ökonomie kommt, hätten wir dort auch wiederum eine Plattform.
Mhm. Du hattest im Vorgespräch mal etwas von einer Middleware erzählt, also von Kibik nennt sich das Ganze. Ist das jetzt quasi das fehlende Puzzleteil, womit ihr jetzt aktuell in der Zwischenzeit diese Plattform mit Informationen versorgt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau.
Ja, das ist tatsächlich, vielleicht ist es tatsächlich das Missing Link, ich hoffe es. Weil ich sag mal, der Nutzen von D365 Finance ist eben nur dann wirklich gegeben, wenn wir mehr Daten bekommen als nur die Finanzdaten. Und diese Middleware Quebec hilft eben dazu, ja einen einheitlichen Standard zu machen, weil wir haben auch die Strategie, dass jeder Geschäftsbereich darf sich seine Branchenlösung selbst aussuchen.
Ach krass, ja, das hört man auch nicht oft.
Ja, na, aber ist ja richtig, ne, weil eine Software für alle gibt's ja selten. Ne? Die einen sind vielleicht in der Pflege etwas stärker, die anderen in der Eingliederungshilfe, die anderen vielleicht im Werkstattbereich. Und wenn man so denkt, ist das erstmal, finde ich, absolut richtig, weil die Kolleginnen vor Ort, die brauchen ja auch die richtige Software. Ne? Und wenn ich sage, ja, wir haben das mal geguckt und wir entscheiden uns für Software A, weil die im Durchschnitt am besten für alle ist, habe ich ja nie die beste. Ne? Früher war der Roma, früher hat man gesagt, alles aus einer Hand. Und da ist es dann immer herausfordernd. Dort könnte man natürlich sagen, okay, man programmiert immer eine Schnittstelle. Wie kriege ich meine Finanzdaten und die Daten, die ich sonst noch benötige, von A nach B? Aber das ist immer sehr herausfordernd, weil auch das, wenn man sich eben, ich sag mal, digitale Lösungen anschaut, gibt es ja immer eine Herausforderung, weil immer alle alles verkaufen wollen. Ja, das heißt, wenn ich ein Produkt kaufe, mit der ich die Pflegedokumentation mache, dann sagen die, okay, ich möchte auch abrechnen, ich möchte auch die Dienstplanung machen und ein Controlling-Tool biete ich dir auch noch. Ne? Und das ist ja gar nicht unser Ansatz. Ne? Und deswegen tun sie sich schwer auch mit echten Schnittstellen. Und deswegen gibt es eben diese Middleware, die eben, ja, das ist so eine, für mich ist es eine Blackbox, ne, die Daten sortiert. Sie kommen in ein Format Softwarelösung A rein. Dann ist dann das deren Know-how, diese Daten so zu strukturieren und umzuwandeln, dass sie vom Finance im Finance gut verarbeitet werden können in der Struktur. Und wir können sogar noch Daten anreichern, relativ einfach. Ne? Das heißt, wenn ein Produkt A jetzt 80% der Daten gerne hätte, wir brauchen aber noch weitere Daten, weil wir eine Klienten-ID vielleicht benötigen, wo wir eben verschiedene Leistungen zusammenpacken, dann kann man das dort machen. Und das Schöne ist, wir müssen dann, so wie es in Finance 365 läuft, diese Schnittstelle in Anführungszeichen nur einmal bauen. Und müssen uns immer nur auf den Input konzentrieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das heißt, Quebec als Middleware ist so dazwischen, sortiert die Daten, gibt die Daten in geordnetem Format weiter an Finance zum Beispiel. Aber der Anschluss von der Pflegedoku zum Beispiel, also von der Pflegesoftware, das sind dann wieder Einzelprojekte im ersten Schritt, um die Daten in KeyBack reinzubekommen, oder macht KeyBack das?
Das macht KeyBack. So? KeyBack macht beides. Also KeyBack sozusagen ist sozusagen, um zu sagen, wie komme ich an die Daten und wie mache ich strukturiert, kriege ich das in Finance 365 rein.
Okay, das heißt, das bieten die auch mit als Dienstleistung an, oder das ist ein Automatismus? Achso, okay.
Das ist, wie gesagt, dann muss man natürlich einmal schauen, ne, welche Logiken sind dort. Ne. Da wird es Algorithmen geben, man kennt ja die Struktur der Daten, und da wird es dann eben spannend, auf welche Software trifft man, ne, und wie strukturiert ist das. Ne, und da ja jeder seine eigene Datenbankstruktur und die eigene, in welcher Programmiersprache etwas letztendlich gebaut ist, und daraus ergibt sich eben, was sind moderne Architekturen und welche sind vielleicht schon etwas älter. Ne? Also man könnte auch sagen, je aktueller eine Software ist, desto einfacher sind Schnittstellen. Ne? Und ich meine, idealer, eigentlich brauchte man ja diese Mittelware gar nicht in der Theorie. Wenn alle Daten API-fähig wären, dann kann ich die mir ja immer sortieren. Aber man braucht eben noch diese Mittelware. Und das finde ich ganz spannend, ne? Dass man das heutzutage so machen kann. Wie gesagt, wenn wir uns unterhalten, hören wir ja oft, okay, für die Sozialbranche seid ihr so mit die Ersten, die so denken. Aber in der Industrie ist das normal. Ne? Also es gibt irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Chef von Gartner war, der gesagt hat, im Jahre 2030 wird es kein Unternehmen mehr geben, die keine, ist immer Plattform und keine Mittelware haben.
Ja, also das denke ich auch. Und gerade wenn wir jetzt mal auf die Zukunft unserer Branche schauen, ich meine, einfacher wird's nicht. Und die Leute wachsen ja auch nicht auf Bäumen, die dann Lust haben, Daten immer von A nach B zu kopieren den ganzen Tag. Also ich sag mal, wir können uns ja, glaube ich, diese Ineffizienz in Zukunft gar nicht mehr leisten. Und von daher, also nee, ich finde es spannend, was du oder was ihr da bis heute schon aufgebaut habt. Und oder habt da auch einen sehr ambitionierten Zeitplan. Und da bin ich gespannt, wie es 2026 aussehen wird.
Ja, ich auch. Also nein, ich bin da ganz zuversichtlich. Wie gesagt, harter Weg. Aber wenn man dort einfach mal weiterdenkt, das würde ich noch mal gern vielleicht machen. Und sagen, okay, wenn ich so diese Plattform denke, habe, ne, und sag, also ich rede ja immer von Primärplattformen, Sekundär- und Tertiärplattformen. Und da ist die spannende Frage, was ist denn so eine Primärplattform? Das ist sozusagen die kleinste Einheit. Das könnte jetzt insofern, ist für uns eben auch so eine Softwarelösung im Sozialen, ist auch für uns erstmal eine Plattform. Wir verbinden die dann mit der Sekundärplattform D365. Und wenn man das mal weiterdenkt und jetzt mal sagt, okay, auch unsere Angebote und Häuser, die betrachten wir auch mal als Plattform. Und wen müsste ich denn dort alle anbinden, damit ich auch dort diesen Automatismus hätte? Das könnten erstmal unsere Klientinnen sein, wenn ich an den ambulanten Dienst denke. Es könnten aber auch unsere Mitarbeitende sein, die ihre Wünsche, wann sie arbeiten wollen, eintragen. Und dann kann ich ja auch Plattformen miteinander verbinden. Das heißt, Plattformen führt ja auch dazu, dass ich Effizienzen hebe. Wenn sozusagen jeder ambulante Dienst eine Plattform wäre und diese Plattformen kommunizieren miteinander und die gucken und sagen, naja, wir müssen uns ja nicht jeden Tag in Café A treffen, wo unsere Pflegekräfte ihre Mittagspause machen, sondern wir optimieren mal unsere Touren und ich sag mal, wenn die, ich sag mal, Pflegebedürftigen auch selbst sozusagen Technik nutzen würden, würden Sie ja auch sehen, welcher ambulante Pflegedienst ist am meisten in meiner Welt. Ne? Also dann komme ich schon zu dem Thema, letztendlich, Uber kann man ja drüber streiten, aber letztendlich, wer nutzt Uber nicht, wenn er Taxi fährt? Oder wir nutzen FreeNow, was mittlerweile auch eine Plattform ist, wo ich eben verschiedene Taxis habe. Wir tun uns schwer damit, ne, das zu machen, aber ich glaube, es muss kommen. Und wenn man jetzt das mal sieht, hat man vielleicht so eine Vorstellung, was tatsächlich, ich sag mal, ein plattformorientiertes Unternehmen ist, wie die sich organisieren. Ne? Weil wir schaffen dann, und dann bin ich letztendlich am Anfang unserer Strategie, wir sind dann dabei, letztendlich tatsächlich die Unterstützungs- und Steuerungsprozesse erstmal zu digitalisieren. Weil wenn wir das Geld heben, alleine, wie gesagt, da sind wir noch nicht, da fangen wir gerade an, unser Thema Arbeitszeit neu zu denken. Und da wünsche ich mir schon dann tatsächlich auch eine Software, ich hoffe, die gibt's bis dahin, die tatsächlich so denkt und sagt, okay, da gibt's sozusagen eine Plattform, das ist vielleicht eine, sagen wir, das ist vielleicht unser Bereich Pflege oder vielleicht das ganze Unternehmen. Dann gibt's ein Haus, das ist die nächste Plattform, aber jeder Mitarbeiter ist auch eine Plattform. Und wenn die miteinander verbunden sind, dann gibt's vielleicht auch Algorithmen, die wissen, aha, ich weiß, wenn jemand krank ist. Und wenn wir dann es schaffen, sozusagen Haus A mit Haus B zu verbinden, weil es sind dann nicht immer überall gleich krank, dann kommen wir dazu, wie wir unser Thema Springerpool letztendlich denken. Aber der manuelle Aufwand, das zu koordinieren, ist natürlich wahnsinnig groß.
Ja, das glaube ich. Und in der Vergangenheit gab es ja durchaus mal Unternehmen, die das auch mit viel Risikokapital zumindest ansetzen versucht haben. Ich weiß, in unserem ersten Gespräch kam ja auch das Thema Pflegetiger zum Beispiel zur Sprache. Sehr aggressiv, sehr, sehr hoch mit von Rocket Internet damals finanziert wurde. Was am Ende nicht funktioniert hat. Wie ist denn deine Sicht darauf? Also warum hat das nicht funktioniert?
Es gab natürlich, ich sag mal, zwei Gründe. Also erstmal hätten wir es toll gefunden, wenn, und Rocket war eigentlich auch schon so weit, dass wir eigentlich das als gemeinsames Unternehmen fortgeführt hätten. Also das hätte ich total spannend gefunden. Ich weiß noch, als wir bei Rocket hier in Berlin saßen und dieses Modell hatten, es ist letztendlich daran gescheitert, weil es einen Investor gab, der sein Geld unbedingt wiederhaben wollte. Er hat jetzt gar nichts bekommen. Wir hätten ihm einen besseren Schein angeboten. Und letztendlich, es gab was zwei Punkte. Also der erste Punkt war, dass tatsächlich, ich sag mal, Pflegetiger das Geschäftsmodell des operativen Ergebnisses nicht wirklich im Blick hatte. Sondern es ging darum, letztendlich Größe zu generieren.
Schnellen Wachstum.
Und das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, warum funktioniert es nicht 1:1 bei uns? Weil wir tatsächlich manche technische Lösungen ein Stück weit zurückfahren mussten. Aus zwei Gründen. Das eine natürlich Datenschutz. Ne? Google und Datenschutz ist ein schwieriges Thema. Muss man einfach wissen. Aber die hatten schon tolle Reports für die Mitarbeitende, wo die genau wussten, wie viel Kilometer fahren sie, mit wem können sie sich vernetzen. Und auch unsere Mitarbeitenden sind noch nicht überall so weit, dass sie eigenständig letztendlich ihre Touren planen wollen. Weil das war ja der nächste Ansatz von Pflegetiger, zu sagen, wir haben Kiezpflege, nachhaltige Kiezpflege. Jeder ist mit seinem Fahrrad unterwegs und jeder, ich sag mal, Mitarbeitende sucht sich letztendlich seine Klientinnen selbst, ne, und kann sagen, okay, wenn ich meine Tour so habe, brauche ich dafür die Klientinnen. Und das funktioniert nicht. Also wir haben heute auch wieder eine PDL, wir haben so ein One-to-One-Konzept ergänzend da draufgesetzt, wo ein Stück weit geplant werden muss. Insofern, meine andere Leidenschaft ist ja auch das Thema New Work. Wir nennen das selbstbestimmtes Arbeiten in gemeinsamer Verantwortung. Soweit sind wir noch nicht, aber vielleicht, weil wir den Kolleginnen auch nicht die Hilfsmittel zur Verfügung geben können, dass sie einfach selbst sehen, wo kommt eine Kundenanfrage rein und wie entscheide ich die. Würde natürlich nur dann gehen, wenn das automatisch verbunden wäre, weil natürlich Kundinnenanfragen rufen nicht fünfmal an und wenn der eine sagt, möchte ich nicht, brauchst du eine Antwort. Also wie gesagt, wir haben das trotzdem noch und es ist ein eigenständiger Pflegebetrieb und ambulanter Pflegedienst und den Grundgedanken sind wir immer dabei, weiter zu denken, aber natürlich mussten wir es erstmal wirtschaftlich stabilisieren.
Ja, aber ich sag mal, sowas wie Pflegetiger oder auch jetzt, ich glaube, der moderne Nachfolger ist ja zum Beispiel Kenbi, das Wort wird am Anfang immer oft belächelt, ne? Also ja, jetzt kommt hier jemand mit viel Geld, Risikokapital und will jetzt hier die Pflege revolutionieren und so weiter. Aber vielleicht braucht es ja manchmal solche Schnellboote und solche Verrückten, um auch mal wieder einen neuen Impuls zu setzen, um zu zeigen, hey, jetzt denkt mal über eure tradierten Prozesse nach. Muss das denn überhaupt alles so sein? Ich meine, gut, in der Pflege sind wir jetzt in einem eh schon relativ engen Korsett, was die Regulatorik angeht. Aber ich glaube, darüber frischen Wind zu generieren und vor allem mal neue Ideen zu bekommen, ja, Das wäre mitunter gar nicht verkehrt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir hatten ja hier im September im Bauhaus bei uns den Pflege-Digital-Summit. Da war auch der Clemens Remy, also der Gründer oder einer der Gründer von Cammy mit dabei. Und der hat auch wieder so Input gebracht. Also die bauen jetzt quasi für ihre PDLs eben Cockpits, Entscheidungscockpits, wo die ganzen, also das, was wir gerade beschworen haben, wo die ganzen Informationen eben einfließen und die PDL guckt drauf und kann darauf basierend Entscheidungen treffen, wie gut oder wie schlecht eben der Pflegedienst gerade auch läuft. Das fand ich schon sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass es in Zukunft noch mehr solche Innovationen geben wird. Oder ja, es muss sie geben, um das Ganze noch stemmen zu können. Also von daher, ich finde es sehr cool, dass du da eben ähnlich tickst.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, zwei Punkte dazu. Du hast eben PDL gesagt. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir das Wort L, den Buchstaben L, in unseren Organisationsstrukturen ein Stück weit beiseite schieben. Ich sag mal, wenn müssen wir noch konsequenter letztendlich sein und müssen denen, die die Arbeit vor Ort machen, letztendlich die Software an die Hand geben, dass sie die Entscheidungen selbst treffen können. Und das Zweite ist natürlich, dass auch unsere Gesetzgebung überlegen muss, wie funktioniert das noch? Weil Canby hat ja auch so ein paar Ansätze, wenn ich es richtig verstanden habe, auch von Würzorg, ne? Weil durfte ich mir Würzorg auch mal anschauen. In Holland, es funktioniert nicht, ne? Ist ein anderes System. Aber das Thema Nachbarschaftshilfe ist ja ein spannendes Thema. Und da bin ich wiederum bei den Plattformen, ne? Also wenn ich die Menschen nur als Kunden, als Klient betrachte, dann komme ich dazu, ich muss die Pflege organisieren, ich muss sie planen. Betrachten wir aber erstmal so, wie Würzorg es macht, das Umfeld des Klienten. Und das ist sozusagen unsere erste Aufgabe, zu schauen, welche Ressourcen hat er im Umfeld. Haben wir eine ganz andere Sicht. Und da merkt man, was man vielleicht noch viel mehr an Informationen benötigt, um Entscheidungen treffen zu können, ne? Weil nach was entscheiden wir eigentlich heutzutage? Ich sage das provokant, ich werde dafür nicht nur geliebt bei uns im Unternehmen. Ist wirklich der Kunde, der Klient, die Klientin das Entscheidende? Oder sind es nicht oft die Dienstpläne? Und wie können wir das noch aufbrechen? Wie gesagt, für mich mit Plattformen. Und da bin ich gespannt, wie gesagt, ob uns das gelingt. Wie können wir Dinge miteinander verbinden? Vielleicht das noch zum Schluss. Wir sind gerade auch dabei, das ist ein Projekt, was Diakonie Deutschland initiiert hat, zu schauen, wie wir mit der Plattform nebenan.de kooperieren können. Also kann dort ehrenamtliche Hilfe in sozusagen unseren professionellen Pflegedienst integriert werden, um nicht nur zu sehen, was können wir abrechnen, weil wir mit den Menschen sehen und sagen, dem geht es ja nicht nur darum, die abgerechnete Leistung zu bekommen, sondern denen geht es vielleicht auch um Beziehungen. Das Pflegeversicherungsgesetz hat dafür kein Geld. Also müssen wir schauen, wie wir das vielleicht anders organisieren können. Und da bin ich auch wiederum bei einer Plattform, ne? Also leben
ja, total.
Als eine Plattform.
Also ich nehme hier aus der Folge sehr viel neuen Input mit. Dankeschön dafür, Harald. Danke für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der einen oder anderen Veranstaltung im nächsten Jahr auch mal wieder.
Ich danke dir.